Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Schlagartig reiße ich meine Augen auf, als der Lärm vor mir zu seinem Höhepunkt anwächst. Erst halte ich es für Regen, doch dann merke ich, dass die Töne dafür zu asymmetrisch sind. Sie scheinen von vielen einzelnen Schallquellen zu stammen und bei einigen mischt sich Lachen und Pfeifen unter. Irgendwann finde ich das Wort für dieses Geräusch. Klatschen. Applaus. Mir wird applaudiert.
Ein wundervoller Abend, oder etwa nicht?
Fragt eine heitere Frauenstimme einige Meter neben mir. Verwirrt versuche ich den Kopf zu heben, merke aber schnell, dass das nicht geht. Mein getrübter Blick wandert nach unten und findet meine Hände, die mit Fesseln an Stuhllehnen gebunden sind. Die Frau neben mir redet weiter.
Also gut, Freunde, sieht so aus, als wäre auch nun unser letzter Gast aufgewacht. Ihr wisst, was das bedeutet.
Laute Musik, die wie die Erkennungsmelodie einer Gameshow klingt, übertönt die Menge, die jetzt noch lauter grölt. Doch dort ist noch etwas anderes. Etwas, das ein Stück weiter nach links von mir liegt und nicht zu der Ansagerin gehört. Beim zweiten Mal höre ich es genauer. Das panische Schreien eines Mädchens, was sich mit allen Kräften zu befreien versucht. Meine Ohren und Augen finden endgültig in das Hier und Jetzt zurück und mit ihnen auch die Muskeln in meinem Körper. Erneut versuche ich nach links zu schauen und dieses Mal klappt es sogar. Offenbar war ich eben einfach nur weggetreten, um mich zu dehnen, denn es befinden sich keine Fesseln an meinem Kopf. Immer noch etwas benommen versuche ich, meine Umgebung zu erkennen. Neben mir sehe ich die Ansagerin. Sie ist schlank, gepflegt, mindestens 1,80 Meter groß, aber gleichzeitig zeugt ihr Körper von jugendlichen und anmutigen Proportionen. Klar, das könnte an einer Operation liegen, aber für mich sieht sie keinen Tag älter aus als 30. Ihr dunkelblaues Abendkleid passt gut zu ihren langen, weiß gefärbten Haaren, wie ein Wasserfall aus Milch, der sich in das Meer ergießt. In ihrem Gesicht, das ich nur ganz kurz sehen kann, als sie mich begutachtet, leuchten unnatürliche Augen. Das rechte Giftgrün, das linke Azurblau. Alles in allem macht sie einen skurrilen Eindruck, aber wahrscheinlich würde ich sie als schön bezeichnen, wenn ich nicht in dieser Situation stecken würde. Die beiden Gestalten jenseits von hier sind aber im Moment interessanter für mich. Das Mädchen scheint einen Nervenzusammenbruch zu haben. Sie schreit und weint wie am Spieß, während sie der Ansagerin Beleidigungen in einer osteuropäischen Sprache zuwirft. Vielleicht Russisch oder Polnisch. Der Junge ist ruhiger. Er weint auch. Tränen und Rotz fließen sein Gesicht herunter. Doch er bleibt tapfer. Kein einziger Laut entkommt seiner Kehle. Die Panik, die mich eigentlich schon vor Sekunden treffen sollte, breitet sich mit einem Schlag in meinem ganzen Körper aus. Ich zerre an meinen Fesseln und beginne nach Hilfe zu rufen, aber weder das eine noch das andere ist mit Erfolg gekrönt. Meine Stimme ist zu krächzig, um richtig zu schreien, und der weiße Stoff an meinen Handgelenken drückt sich schmerzhaft in mein Fleisch hinein. Moment mal, Stoff. Tatsächlich. Die Fesseln bestehen nicht aus Seilen oder Metall. Das Material an meiner Haut ist weicher, geschmeidiger und dennoch unnachgiebig. Ich brauche einige Momente, um den Begriff zu finden. Seide. Die Musik klingt ab und ich werde geblendet, als die Scheinwerfer mich streifen, damit alle mein schwer atmendes Gesicht sehen können. Einen Moment ist es nervenzerreißend still, ehe das Licht ausschweift und die Menge wieder zu applaudieren beginnt. Zum ersten Mal sehe ich die Leute, zu deren Belustigung ich an einen Stuhl gefesselt wurde, und mir ist so schlecht, dass ich mich beinahe übergeben muss. Das etwa 20 Kopf große Publikum sitzt ausnahmslos auf großen, teuren Sesseln, beschlagen mit rotem Samt und eingearbeitetem Goldlack. Die Hälfte von ihnen könnten Geschäftsleute sein oder Hotelmanager, vielleicht sogar Anwälte oder Ärzte. Ihre Anzüge sind sorgfältig ausgewählt, die Schuhe auf Hochtouren poliert und das Haar mit Wasser oder Gel zur Seite frisiert. Ihre frisch rasierten Gesichter lächeln bescheiden und warm auf mich herab. Neben ihnen sitzen Frauen, ähnlich geschmückt wie die Ansagerin auf der Bühne, nur dass die ersten Fältchen an ihren Augenwinkel das wahre Geburtsdatum verraten. Es sind ältere Ehepaare, freundlich, Menschen, die man in der Nachbarschaft haben möchte. Die andere Hälfte des Publikums besteht aus Monstern. Ein junger, glatzköpfiger Mann, der sich die Lippen und das Wangenfleisch entfernt hat, sodass ich jeden seiner 32 gebleichten Zähne sehen kann. Eine uralte Frau mit verschmiertem Lippenstift und Damenbart, die einen ausgestopften, vom Motten zerfressenen Waschbären streichelt und etwas vor sich hin murmelt. In der ersten Reihe sitzt ein Typ, mindestens 2 Meter groß, der sich in ein ekelhaft rotes Schlauchkleid gezwängt hat, mindestens 4 Nummern zu klein. Auf seinem Kopf trägt er eine extrem billig aussehende Maske von Marilyn Monroe, deren Gummihaut an einigen Stellen schon abblättert.
»Fangt mit der Show an!«
brüllt er gerade mit einer schrecklich künstlichen Stimme, die wohl weiblich sein soll. Dann etwas leiser und tiefer zu sich selbst.
»Bitte, Mutter, hab ein wenig Geduld.«
Die Ansagerin scheint seinen Kommentar bemerkt zu haben.
»Oh, Sie sind so impulsiv wie immer, Mr. Engelmann«,
sagte sie lachend und wedelt scherzhaft tadelnd mit dem Zeigefinger.
»Aber wo Sie recht haben, haben Sie recht.«
Noch einmal ertönt diese schreckliche Gameshow-Musik, ehe sie weiterredet.
»Willkommen zur 43. Ausstrahlung von Bord der Abaddon, der einzigen Yacht, die eine Unterhaltung der ganz besonderen Art garantiert. Als Ihre Gastgeberin verspreche ich Ihnen einen Abend voll mit unvergleichlichen Entertainment, überraschenden Wendungen und noch vieles mehr. Da wir soeben die internationalen Gewässer erreicht haben, sehe ich keinen Grund, Sie länger auf die Folter zu spannen. Beginnen wir also mit der ersten Runde.«
Trommelwirbel, dann durchforsten die Scheinwerfer das Publikum. Immer noch versuche ich, mich von der Seide zu befreien, auch wenn ich nur wenig Hoffnungen für mich sehe. Wenn es wahr ist, was die Ansagerin gesagt hat, dann würde mir eine Flucht nichts nützen. Auch wenn diese Menschen krank sind, das Verdursten auf einem Rettungsboot scheint auch keine gute Alternative, falls ich es überhaupt so weit schaffen würde. Ich schnappe noch einmal nach Luft und versuche mich darauf zu konzentrieren, nicht zu schreien, obwohl ich innerlich wie Espenlaub zittere. Diese Genugtuung will ich den Leuten nicht gönnen. Der Scheinwerfer bleibt stehen und erfasst das lange, verzerrte Gesicht einer jungen, aber hässlichen Frau, nicht älter als 20. Sie trägt ein pinkes Prinzessinnenkleid, das an einigen Stellen schon gepflegt wurde, und dazu passend ein Plastikdiadem auf den schuppigen, dünnen Haaren. Als die Ansagerin sie zu sich herauffängt, legt sie ein so irres Grinsen auf einen eingefallenen Lippenmund, dass mir schwindelig vor Angst wird.
»Wie heißt du, Darling?«
fragt sie die Gastgeberin mit den weißen Haaren. Die großen, zuckenden Augen der Prinzessin suchen hektisch den Raum ab, wie bei einer Eidechse, während sie nur ein raues
»Ich?«
vor sich hin murmelt. Die Ansagerin kommt ihr zuvor.
Schon gut, Schatz«,
sagt sie und wirft sich spielerisch eine milchige Locke aus dem Gesicht.
»Namen werden sowieso überbewertet. Also, Liebling, ich nehme an, dies ist deine erste Runde?«
»Ja«,
ruft die kranke Prinzessin klar und deutlich.
Ich will das da.«
Sie zeigt auf das russische Mädchen, das jetzt in Richtung der beiden Frauen spuckt, beide jedoch verfehlt.
»Wie du möchtest, Darling.«
Die Ansagerin klatscht in die Hände und es passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. 2 große weiße Röhren, die aussehen, als wären sie aus Kunststoff oder einem ähnlichen Material, fahren begleitet von einem quietschenden Geräusch von der Decke auf mich und den anderen Jungen herunter. Sie schließen uns in ihr Inneres ein, sodass wir die Prozedur nicht sehen müssen. Mit großer Mühe kann ich noch erkennen, wie sich die Frau mit dem pinken Kleid über die Zähne leckt, bevor die weißen Wände des Zylinders meine Sicht verdeckt. Innen drin ertönt eine grässliche Fahrstuhlmusik, während das, was außerhalb passiert, komplett unterdrückt wird. Schnell merke ich, dass die Röhre vollkommen schallgeschützt ist. Ich bin alleine hier, das heißt, alleine mit den Geräuschen in meinem Kopf. Neben meinen eigenen panischen Atemzügen glaube ich immer wieder, Dinge zu hören, die draußen vor sich gehen. Es wechselt zwischen Plätschern und Schreien, dumpfen, fleischigen Geräuschen und, ich glaube, dem Geräusch, das entsteht, wenn Stahl auf Knochen trifft. Die Panik greift fester nach mir. Scheiße, ich glaube, ich ersticke hier drinne. Das erste Blut fließt meine Handgelenke herunter. Es beschmutzt die teure Seide und tropft auf den Boden unter mir. Es ist die erste Verletzung, die ich an meinem Körper fühlen kann. Egal, wie sie mich bewusstlos gemacht haben, es war nicht mit Gewalt. Wenn das eine Prankshow ist, dann gehen sie jetzt eindeutig zu weit. Bitte Gott, denke ich bei dieser Idee. Lass das alles nur einen schrecklichen Scherz sein. Doch ich erhalte keine Antwort. Ich bleibe alleine, eingeschlossen in einem Kokon aus stickiger Luft, Fahrstuhlmusik und meinen eigenen Körperflüssigkeiten. Als der weiße Käfig sich endlich erhebt, könnten Stunden vergangen sein. Die Abaddon will ihr Publikum schließlich einen ganzen Abend unterhalten und sie haben nur 3 Gäste. Als ich meinen Kopf drehe, um nach dem Mädchen zu sehen, verliere ich den letzten Nerv. Der Schrei entsteht im tiefsten Inneren meiner Kehle und ist so laut, dass er einen einzigen Eisengeschmack hinterlässt. Die Prinzessin, sie steht da, so selbstverständlich, als hätte sie ein Gedicht für die Menge vorgetragen. Ein missmutig aussehender Bühnenarbeiter nimmt ihr gerade das Hackebeil ab, welches sie mit ihren langen, spinnenartigen Fingern zitternd umklammert. Ihr Kleid. Dieses verdammte, pinke, kleine Mädchenkleid. Jeder einzelne Faserstoff, jede Naht ist bedeckt mit russischem Blut, genauso wie ihr Gesicht und ihre Krone. Dort, wo ihr Opfer gesessen hatte, beseitigten weitere Arbeiter die Schweinerei. Mit Wasserschläuchen spritzen sie die kleinen Überreste eines ganzen Lebens fort und der Dreck fließt davon. Innerlich kann ich mir vorstellen, wie ihr Körper gerade mehr versenkt wird. Weit weg von Netzen der Menschen, treibend in die schwarzen Tiefen, wo sich nicht einmal die Fische hinwagen. Sie ist weg, denke ich. Tot, weg und frei.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Das Publikum. Es applaudiert ihrer Mörderin. Diese verdammte Menschenhändlerin von einer Ansagerin lacht und gratuliert der grotesken Erscheinung neben ihr für diese außergewöhnliche Leistung. Witze werden gemacht, Techniken besprochen, doch ich versuche nicht zuzuhören. Es endet damit, dass die Prinzessin wieder Platz nimmt und die Musik noch einmal ertönt.
Wisst ihr?
Die Ansagerin blickt kurz auf ihre verbliebenen Gäste herab, ehe sie sich zum Publikum wendet.
Heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Heute feiern wir den Geburtstag von einem unserer treuesten Kunden. Er war schon in der Jungfernfahrt der Abaddon dabei und hat auch so einiges zur Unterhaltung beigetragen. Deshalb möchte ich, dass wir uns heute bei ihm mit einem ganz besonderen Geschenk bedanken. Ich bitte auf die Bühne. Pater Thompson.
Von einem ohrenbetäubenden Klatschen begleitet, erhebt sich ein etwa 60-jähriger Mann aus der ersten Reihe. Ein paar Sitze weiter links, von Mrs. Engelmann und ihrer schrecklichen Gummimaske. Er hat ein ekelhaftes, aufgedunsenes Gesicht und um seinen Hals trägt er ein schweres Goldkreuz, an dem dekadent viele Edelsteine befestigt worden sind. Wortlos steht er auf. Er geht auf die Ansagerin zu und deutet mit einem widerlichen Lächeln auf den Jungen neben mir, dessen Gesicht im Scheinwerferlicht vor lauter Tränen glitzert. Die weißhaarige Frau kichert.
Ich schätze, wir können Ihnen keinen Wunsch abschlagen, Pater,
sagt sie.
Immerhin wollen wir doch alle in den Himmel kommen.
Die Kunststoffröhre ertönt erneut von oben und ich schließe die Augen, als ich wieder in die Welt aus weißen Wänden und Fahrstuhlmusik versinke. Hustend erbreche ich einen langen, durchsichtigen Schleimfaden, der auf mein schweißnasses T-Shirt tropft. Zynisch frage ich mich, was meine Eltern wohl dazu sagen würden. Instinktiv muss ich darüber nachdenken, was sie wohl mit mir machen werden. Natürlich, noch besteht die Chance, dass das hier Fake ist. Ich wurde nur an den Stellen verletzt, wo ich mich gewehrt habe. Und jemanden sterben habe ich auch noch nicht gesehen. Doch ein Gefühl sagt mir, dass das alles hier echt ist. Es ist seltsam. Man denkt immer, das würde nur anderen passieren. Und dann, wenn es passiert, kommen tausend Gedanken auf einen. Dieser eine. Als sich der weiße Vorhang endlich erhebt, bin ich so ruhig, als wäre es schon mal passiert. Überraschenderweise bin ich alleine auf der Bühne. Das Licht um uns herum ist gedimmt, sodass ich das Publikum nicht sehen kann. Trommelwirbel. Dann höre ich die Stimme der Ansagerin über einen Lautsprecher.
Nun nähern wir uns dem Höhepunkt unserer Reise. Unser letzter Gast ist bereit und ihr wisst, wer jetzt seinen großen Auftritt hat.
Die Spannung des Publikums entlädt sich mit einem Mal. Sie antworten.
Harry, der blinde Henker.
Fast gleichzeitig ertönen die ersten Geräusche hinter mir, als das Finale des Abends auf mich losgelassen wird. Es ist ein lautes, animalisches Geräusch, das dafür sorgt, dass sich jedes Haar an meinem Körper aufrichtet und gegen meine verschmutzte Kleidung drückt. Ich kann meinen Hals nicht so weit verrenken, um es zu sehen, aber das ist auch nicht weiter nötig. Ich kann es hören. Eine röchelnde, sabbernde Kreatur, die eine eiserne Klinge hinter sich herzieht und immer näher und näher auf mich zukommt. Verzweifelt versuche ich erneut, an meinen Fesseln zu zerren, aber jeder meiner Fluchtversuche lockt den Scharfrichter weiter und ich fühle mich wie eine Fliege im Todeskampf mit einem Spinnennetz. Das ehrfürchtige Tuscheln unter den Zuschauern und das Kratzen des Dinges hinter mir wird von einer Ansage der Gastgeberin unterbrochen.
Oh, sieht so aus, als müssen wir einen winzigen Tipp geben, oder? Es soll noch nicht so früh enden. Vielleicht sollten wir ihm sagen, dass sich neben seinem Stuhl ein klitzekleines Geschenk befindet.
Ich reiße meinen Kopf in die genannte Richtung und ich sehe sofort, was sie meinte. Auf der Erde, direkt dort, wo eben noch diese schalldichte Wand gestanden hat, liegt ein Geschenk. Es ist mit einer roten Schleife geschmückt. Eine Waffe, ungesichert, höchstwahrscheinlich geladen. Neben mir zerschmettert Harry den Stuhl des russischen Mädchens. Holz und Stahl fliegen lautstark durch die Luft. Das letzte bisschen Überlebenswille rührt sich in mir. Ich müsste mich nur irgendwie befreien und dann an die Knarre kommen. Ich könnte mich so verteidigen. Doch die Seide möchte nicht reißen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Vor mir nehme ich die Masse wahr, die sich im Schatten an meinen Schmerzen ergötzt. Sie tuscheln, reden über mich und die beiden anderen Menschen, die heute schon gestorben sind. Wetten werden geschlossen oder beglichen und Geld wechselt den Besitzer. Ein tiefes Wutgefühl steigt in mir auf. Fühlen sie sich jetzt besser, während ich hier leide? Ist mein Tod das Einzige, was ihnen das Gefühl gibt, lebendig zu sein? Oder tun sie es aus dem uralten Verlangen heraus, sich über andere Wesen zu erheben? Die Muskeln in meinen Fingern spannten sich an. Meine Zähne reiben aneinander und mit einem letzten Aufbäumen reiße ich schreiend an meinen seidigen Fesseln. Ein Klicken in den Armlehnen ertönt, als sich ein ferngesteuerter Mechanismus im Inneren des Stuhles betätigt und die Ansagerin mich von irgendwoher losmacht. Benommen falle ich auf die Erde und merke erst jetzt, dass dies keine geschenkte Freiheit ist. Es dient nur ihrer Unterhaltung. Immerhin gehören zu einem guten Gladiatorkampf zwei Leute. In dem Moment, in dem ich versuche, den Henker zu finden, erübrigt sich diese Frage. Mein Stuhl wird mit der gleichen unmenschlichen Kraft zerschmettert, wie schon der erste, und einige Holzsplitter stechen in die Haut meines Gesichtes. Dem Publikum scheint dies zu gefallen. Sie halten gespannt ihren Atem an. Ich selbst bekomme nur wenig von meinen Verletzungen mit. Das Blut, das meine Wangen herunterläuft, ist zu adrenalinhaltig, um noch Schmerzen zu fühlen. Mit größter Anstrengung hebe ich den Blick zum ersten Mal und ich sehe meinen Gegner. Er, dieses Ding, steht direkt vor mir. Riesig, aber gekrümmt, als wären seine Knochen schon oft gebrochen und wieder zusammengepflegt worden. In der rechten, verstümmelten Hand hält er eine riesige, verrostete Sense fest, an der noch etwas Blut von seinem letzten Opfer klebt. Seine Haut ist ungesund bräunlich, verkrustet und übersät mit Narben, die vielleicht von Seidenstricken stammen. Auf den klobigen Kopf trägt es eine Krone aus Stacheldraht, der teilweise mit dem Fleisch verbunden ist. Sein Gesicht ist weniger als eine Ruine. Ein großes Maul mit grauen Zahnklumpen und zwei vereiteten Löchern als Nase. Doch das Schlimmste, dort, wo seine Augen sein sollten, kann ich nichts Lebendiges mehr erkennen. Keine Narben, keine Wunden, nur blutige Lumpen und etwas Stacheldraht. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Kreatur, dieses Konstrukt der Abaddon vor unzähligen Leben einmal menschlich war. Meine Gedanken werden vom grässlichen Gestammel des Henkers unterbrochen. Wieder ein Schlag mit der Sense, die diesmal Funken schlägt, mich aber verfehlt, zum Glück. Auf allen Vieren krieche ich so leise wie möglich weiter, dorthin, wo die Waffe liegt, die ebenfalls der Klinge entkommen ist. Ich habe in meinem Leben noch nie geschossen, aber wie schwierig kann das schon sein, oder? Irgendwo in der weiten Ferne höre ich das Lachen der Ansagerin, als ich sie endlich finde, ein Stück neben der zertrümmerten Rückenlehne.
Oh, sagt sie, sieht so aus, als würden wir jetzt zu dem Finale kommen. Ich glaube, ich kann es vor Spannung nicht mehr aushalten.
Meine Hände greifen nach der Pistole. Trotz aller Konzentration schaffe ich es nicht, einen hoffnungsvollen Atemzug zu unterdrücken, als ich das kalte Metall des Abzuges an meinen Fingern spüre. Harry bemerkt es sofort und dreht sich grunzend nach mir um. Die Sense ist hoch über seinen Kopf gehoben, bereit, mir den Todesstoß zu geben. In Panik richte ich den Lauf auf die verstümmelte Erscheinung, die weniger als 100 Zentimeter von mir entfernt steht. Ich höre den gurgelnden Atem dieser Kreatur, deren Waffe in diesem Augenblick auf mich zurast. Als ich den Abzug betätige, brülle ich all meine Angst und Zorn heraus, so laut, dass ich den Knall kaum wahrnehme. Dreimal habe ich geschossen, einmal getroffen. Danach kamen nur noch klickende Geräusche, die anzeigten, dass das Magazin leer ist. Harry, der blinde Henker der Abaddon, steht noch eine Weile da, umfasst vorsichtig das Loch in seiner Brust, als er versteht, was geschehen ist. Dann lässt er die Sense fallen, schenkt mir ein groteskes Lächeln und lässt sich mit einem zufriedenen Blick nach hinten fallen. Er ist tot. Vorsichtig richte ich mich auf. Meine Hand umklammert immer noch die Waffe, auch wenn sie unnütz ist. Jetzt werden sie mich töten, denke ich. Ich habe ihre beste Attraktion erschossen, auch wenn es für Harry eher ein Akt der Gnade gewesen sein muss. Doch irgendwie habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Seit heute weiß ich, dass es viel schlimmere Dinge gibt als zu sterben. Ein Blick zu dem lächelnden Kadaver neben mir genügt, um das zu bestätigen.
Na los, zeigt mir etwas!
Meine letzten Worte werden davon unterbrochen, dass das gesamte Publikum von ihrem Sitz aufspringt und lautstark in ihre Hände klatscht. Sie pfeifen zu mir und gratulieren mir mit Tränen in den Augen. Mrs. Engelmann und die Prinzessin werfen mir sogar weiße Rosen zu, die in der Blutlache des Henkers landen, während Pater Thompson mir anerkennend zunickt. Verwirrt schüttele ich den Kopf.
Was zum?
Ein Pfeil trifft mich aus der hintersten Reihe der Menge, mitten in die rechte Schulter. Der Schmerz kommt augenblicklich, mit so unerwarteter Stärke, dass ich in die Knie gehe und die Waffe fallen lasse. Mit tauben Fingern reiße ich mir das kleine Geschoss aus dem Fleisch und untersuche es. Es ist einer dieser Betäubungspfeile, mit denen man Zootiere betäubt, wenn sie den Käfig verlassen müssen. Oder wenn sie operiert werden müssen. Nein, das kann nicht sein. Das darf doch nicht. Die Außenränder meiner Sicht verschwimmen plötzlich und eine starke Müdigkeit überkommt mich.
Nein. Bitte.
Während das Gift immer mehr nach meinem Bewusstsein greift und der Applaus von mir wegtreibt, erkenne ich, dass eine Frau mit dunklem Kleid und weißen Haaren die Bühne betritt. Ein blaues und ein grünes Auge blicken lächelnd auf mich herab. Musik ertönt.
Und so endet ein wunderschöner Abend, meine Freunde,
sagt die Ansagerin.
Ich bedanke mich, dass Sie mich bei dieser Reise begleitet haben. Ich hoffe doch sehr, dass wir auch im nächsten Monat mit Ihnen rechnen können. Immerhin werden wir einen neuen Henker haben. Danke, dass Sie sich für die Abaddon entschieden haben. Gute Nacht.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.